Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag mit dem Namen Palmarum findet sich im 17. Kapitel des Johannesevangeliums in Versen 1, 6, 7 und 8. Jesus erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrlicht. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Liebe Freunde, ein betender Christus. Ein ganzes Kapitel lang bekommen wir einen Einblick in eine Welt, die geheimnisvoll ist, die intim ist, damit wir wissen, was zwischen Jesus und seinem Gott vor sich geht. Ein öffentliches Gebet, das Jesus hier spricht. Eine Anrede an den Vater und, indem er seine Jünger zu Zeugen macht, eine Mitteilung an seine Gemeinde. Jesus kann das Tiefste seines Lebens nur im Gespräch mit Gott empfangen und dann auch wieder aussagen. Er ist umgeben von einer gutwilligen Gruppe von Anhängern, die ihn nur sehr begrenzt verstehen. Sein ganzes Dasein war ein Gespräch mit Gott. Aus diesem Gespräch heraus kam er auf die Erde. Dort setzte er es fort. Und sein ewiges Dasein vor Gott ist ein Gespräch mit dem Vater. So lebt er. Im Empfangen und Zurückgeben dessen, was er empfangen hat, an seinen Vater. So sollen ihn seine Jünger kennen. Das ist das eine. Und das andere, was bei diesem Gebet beachtet werden muss, es ist in einer merkwürdigen Weise zeitlos. Natürlich, hier nimmt es den Platz vor der Passion ein. Es steht in Kapitel 17 und in Kapitel 18 beginnt der Bericht, der zu seinem Kreuz hinleitet und in seiner Auferstehung gipfelt. Und insofern ist es die Rechenschaft, die er sich vor Gott gibt über seinen Weg. Das wird ja auch hier gesagt. Und gleichzeitig enthält dieses Gebet Formulierungen, die gar nicht möglich sind vor dem Kreuz, sondern eigentlich nur von dem gebetet werden können, der das Kreuz bereits hinter sich hat. Es ist sein dauerndes Gebet. Das Gebet, das er auf der Erde sprach, das er am Kreuz irdisch vollendete und das in der Ewigkeit weitergeht. So lebt Christus für seine Kirche. Inhalt dieses Gebetes, Vers 6. Ich habe deinen Namen, Gottes Namen, den Menschen offenbart. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart. Dazu war er gekommen. Dazu ist er anwesend in seiner Kirche. Ich habe deinen Namen offenbart. Ich offenbare deinen Namen, Vater, und ich werde, solange diese Erde steht, immer dabei sein, deinen Namen Menschen zu offenbaren. Name, das ist im biblischen Sprachgebrauch Person. Ich werde nicht, sagt Jesus, Formulierungen über dich an die Leute weitergeben. Ich werde ihnen nicht die Etiketten liefern, die sie dir aufheften können, Vater. Ich werde sie vertraut machen mit dir. Ich werde sie in eine Beziehung bringen zu dir. Ich werde sie an der Hand nehmen und hinführen zu dir, damit Gemeinschaft entsteht zwischen dir, meinem Vater, und diesen vielen Menschen, die dich nicht kennen. Ist das wahr? Die dich nicht kennen, könnten sie heute Morgen sagen, ohne Christus wäre ich Atheist? Einer, der Gott nicht kennt und nicht hat? In einer Zeit eines allgemeinen religiösen Eintopfes, der heute in den religiösen und manchmal auch kirchlichen Supermärkten verkauft wird, erscheint das natürlich als arrogant. Ohne Jesus wäre ich Atheist. Denn wir haben natürlich das Gefühl, dass wir viel über Gott wissen, aus 1000 Quellen. Ich, sagt Christus, in Klammern allein, habe deinen Namen den Menschen offenbart. Denn wenn ich ihnen nicht sage, Vater, wer du bist, dann wissen sie es nicht. Dann bleiben sie hängen im Gestrüpp ihrer Vermutungen und Ansichten und Hypothesen und menschlichen Theorien. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Im Begriff seiner Sendung, dazu kam er. Das ist eine Überschrift. Über allem und über alles, was er tat und tut und tun wird. Ich habe deinen Namen offenbart. Damit sie aus ihrer Gottesblindheit herauskommen und sehen, wer du bist. Damit sie aus ihrer Gottesferne herauskommen und Kontakt bekommen mit dem, der du bist. Damit sie deine Kinder werden. Wie das geschieht, alle Worte engen ein, was ein Geheimnis bleibt. Aber darüber zu schweigen, ist verderblich. Darum rede ich jetzt davon. Ich rede davon, weil Jesus davon geredet hat. Nicht in einem Schema, nicht nach einer Methode, aber doch so, dass dieses Offenbaren seine Deutlichkeit bekommt, seine Klarheit erhält, nicht verwechselbar wird mit irgendetwas anderem. Ich beginne mit Vers 8. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen und sie haben sie angenommen. Wir können Gott nicht erkennen, Es sei denn durch die Worte, die Jesus sprach, die überliefert sind, die schriftlich fixiert wurden, die weitergegeben werden in der Kirche. Ich habe die Worte, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Welche Worte? Jesus hat viel gesagt. Es ist viel erhalten. Und sicherlich muss man auch bei ihm unterscheiden, was da im Zentrum steht und was auch dazu gehört. So hat er zum Beispiel gesagt, alles aber, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch. Wir nennen dies die goldene Regel. Sie ist golden, sie ist goldrichtig. Aber keiner kommt zu Gott, indem er diese Regel ernst nimmt. Er hat auch die Gebote ausgelegt. Und wer Gott ernst nimmt, nimmt auch diese Gebotsauslegung ernst. Die Bergpredigt ist verbindlich für Christen. Aber niemand lernt Gott kennen durch die Bergpredigt, indem er danach lebt. Man wird ein guter Moralist, wenn man das versucht, aber kommt nicht in Gottes lebendige Gegenwart. Aber er, der Sohn Gottes, sprach über seine Beziehung zum Vater und wie wir dorthin kommen. Er sagte, Sie kennen das, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Worte der Offenbarung. Er sagte, ich bin das Brot, das euch satt macht. Und ich bin das Wasser, das euren Durst stillt. Und ich bin das ewige Leben. Und ich bin der Hirte, der allein das Recht hat, euch zu führen, jetzt und dann, von der Welt zum Vater, durch diese Zeit. Viele von Ihnen kennen diese Worte. Manche haben sie möglicherweise auch im Konfirmandunterricht gelernt, lernen müssen, unter Seufzen vielleicht. Wenn wir an den Worten Jesu vorbeigehen, gehen wir an seiner Offenbarung vorbei. Offenbarung ist nicht Gefühl und Stimmung und Licht und Musik, sondern Wort. Auch wenn dazu Musik gehören kann und Stimmung und Licht und Emotion und Freude und Erlebnis. In der Mitte ist das Wort. Das Wort macht die Sache eindeutig. Das Wort lässt nicht offen, was nicht offen bleiben darf. Es gibt Menschen, die heute dieses Wort hören als etwas buchstäblich Neues. Sie haben es nie intellektuell, wörtlich aufgenommen. Sie staunen. Hat das Christus gesagt? Sie freuen sich und sie öffnen sich. Das ist gut. Und dann gibt es andere, die diese Worte gekannt haben. Und sie haben sie irgendwo abgelegt, wie in einem Ordner. Das gehört also auch dazu. Und nach Bedarf gehen sie an ihr Regal und holen den Ordner raus und sagen, ja, da habe ich das eingeordnet. Ist das Offenbarung? Nein, das ist wirklich keine Offenbarung. Das ist ein aktenkundiges Wissen. Offenbarung bedeutet, dass diese Worte Glanz bekommen und Überzeugungskraft, dass diese Worte, wie wir so schön sagen, einleuchten. Und dass wir sagen, so ist es. Und ich wundere mich, wie ich daran vorbeigehen konnte. Wir brauchen diese, sagen wir einmal, persönliche Offenbarung. Es gibt die große, allgemeingültige, unüberbietbare Offenbarung, die ihren Niederschlag gefunden hat in der Heiligen Schrift. Wir kennen sie aus der Tradition. Aber wir brauchen die lebendige Offenbarung, durch die Gott uns deutlich macht, ja, das ist es. Und wir erleben das manchmal mit großer Freude und das hätten wir zum ersten Mal gehört. Diese Offenbarung ist immer verbunden mit einem tiefen Überraschungseffekt. Plötzlich beginnt etwas zu leben, was wir gleichsam, darf ich das einmal sagen, meine Freunde, mumifiziert hatten. Eine Mumie kann ja etwas unendlich Schönes sein, habe ich mir sagen lassen. Ich habe noch nicht mich näher auf dieses Gebiet eingelassen, habe auch kein so großes Bedürfnis. Mumien können sehr schön sein, in ihrem Sarg da haltbar gemacht, über die Jahrhunderte, ehrfurchtsgebietend. Sie haben nur eine kleine Schwäche, sie sind tot. Wir können diese Worte Jesu mumifizieren, wir haben es ja alle mehr oder weniger getan. Und dann kommt Gott und haucht ihnen Leben ein, sagen wir, stimmt aber nicht. Sie hatten immer Leben. Wir haben es nur nicht herauskommen lassen. So offenbart Jesus den Vater, indem er uns seine Worte sagt. Und habe ich die ganze Zeit einen Teil des Satzes unterschlagen. Der Satz heißt nämlich nicht nur, die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, sondern er heißt weiter, und sie haben sie angenommen. Sie haben aufgehört, sie zu übersehen oder durch mehr oder weniger gelehrte Diskussionen in Frage zu stellen oder sich darüber schlechterdings aufzuregen. Ist ein sehr gutes Zeichen, wenn man sich über Jesu Worte aufregt. Sondern sie sind zur Bejahung gekommen. Sie haben sie angenommen. Ich würde Sie gerne heute Morgen fragen, ob Sie das je wirklich, wirklich getan haben. Angenommen. Wir sind so unglaublich stolz auf unsere moderne Geistigkeit, als deren Herzstück wir empfinden, dass sie diskussionsfähig bleiben. Du liebe Zeit. Ein Christ geht vor die Hunde, wenn er in diesem Sinne diskussionsfähig bleibt. Das heißt, alles wendet und wieder in Frage stellt und nochmal in die Disputation hineingibt. Er hätte nie glauben können. Das Ziel dieser Worte ist nicht, dass sie in unser Repertoire eingehen, damit wir unsere Diskussionen besser bestreiten können, sondern dass wir sie annehmen. Zweifel, meine Freunde, ist keine christliche Tugend. Auch wenn der moderne Humanismus, der alte übrigens auch, uns das immer wieder nahelegt. Zweifel ist Rebellion gegen die erkannte Wahrheit. Jesus verherrlicht den Vater, er offenbart seinen Namen und das bedeutet zweitens eine neue Zugehörigkeit, nicht nur eine neue Botschaft. Jesus sagt, Vers 6, sie gehörten dir, die Menschen, und du hast sie mir gegeben. Alle Menschen gehören Gott, denn er ist ihr Schöpfer. Aber nicht alle Menschen gehören Jesus Christus, wie wir wissen. Du hast sie mir gegeben. Es gibt eine alte Diskussionsfrage, die bedeutet, nehmen wir Gott etwas weg, wenn wir Jesus ehren? Entehren wir ihn, wenn wir Jesus erheben? Wenn wir an Jesus glauben, entziehen wir damit vielleicht Gott, was ihm zusteht? Und das ganze Johannesevangelium sagt auf nahezu jeder Seite, nein. Es ist der erklärte Plan Gottes, dass alle seinem Sohn zugeführt werden. Bei ihm ihr Zuhause finden, ihre Heimat, ihre Bleibe, ihren Raum, ihren Ort, ihre Geborgenheit. Eine neue Zugehörigkeit. Man wollte, wir können die Frage nicht offen lassen, ob man an Gott oder Jesus glaubt. Ich sage das aus Mehr als 25-jähriger seelsorgerlicher Erfahrung, das ist eine Grundfrage. Menschen, die es nie über ihre Lippen gekriegt haben, Jesus Christus, den Herrn der Kirche anzurufen, haben noch nicht angefangen, Christ zu sein. Wir glauben all an einen Gott, Judheiden, Heid und Hottentott, und man könnte noch einiges hinzufügen, das ist nicht christlich, dass es da einen Herrgott über uns gibt und so weiter und so weiter. Sondern, dass wir Jesus anrufen und anbeten. Das ganze Johannesevangelium, das ganze große Johannesevangelium schließt mit dem Thomasbekenntnis. Dieses gilt Jesus. Und er wird angerufen, mein Herr und mein Gott. Und wenn Jesus, der Auferstandene und Gekreuzigte, nicht ihr Gott ist, dann haben sie das Erlebnis des christlichen Glaubens noch vor sich. Eine neue Zugehörigkeit. Gottes ganze Ehre liegt darin, dass wir seinen Sohn ehren, Jesus. Dafür ging er ans Kreuz, dafür erstand er von den Toten, nicht um ein Heilsbringer unter vielen zu sein, sondern der Mittler zwischen Gott und der Menschheit, übrigens auch dem ganzen Kosmos. Eine neue Zugehörigkeit. Sie gehörten dir und du hast sie mir, deinem Sohn, gegeben. Der Sohn hat sie sich nicht unter den Nagel gerissen. Jesus war in der Ausübung seiner Macht das selbstloseste Wesen, das je über diese Erde ging. Der Vater hat ihm diese Menschen gegeben. Der Vater hat Jesus, diesen Wolfram-Kopfermann, gegeben. Und ich wüsste nicht, wo ich mehr zu Hause sein sollte als bei Christus. Und viele hier wissen, was das ist, wenn uns Jesus gegeben wird und wenn wir ihm gegeben werden, damit wir dort unsere Anbindung, unsere Einordnung, unsere Unterordnung, unsere Zugehörigkeit, unser Zuhause finden. So offenbart Jesus den Vater, dass wir ihn entdecken. Geheimnisvolle, fast widersprüchliche Wahrheit. Und das Dritte, sie haben wirklich erkannt, Aletos, in Wahrheit erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Ich nenne das eine neue Gewissheit. Es gibt beinahe nichts in dieser Zeit, was so selten ist wie Gewissheit. Unsere ganze Welt ist voll von Formulierungen wie ich nehme doch an und ich möchte meinen und könnte es nicht sein und finden sie vielleicht auch und ich tendiere dazu anzunehmen. Das ist eine Welt voller Ungewissheit. Martin Luther, man darf ihn jetzt öfter zitieren im Lutherjahr, der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Ist kein Skeptiker. Von ihm geht Gewissheit aus. Wir brauchen diese Phasen unseres Lebens, wo wir durch Fragen und Zweifel und Hin- und Herwägen der Dinge hindurchgehen. Niemand wird mit dieser Gewissheit geboren. Aber Christentum ist Gewissheit. Darf ich sagen, dass keiner von uns auch nur einen Hauch der Reformation versteht, der dies nicht verstanden hat. Man kann Luther kritisieren, an x Stellen muss es wohl auch, aber das war ein Mann der Gewissheit. Er stand da und konnte wirklich nicht anders. Und viele von uns stehen da und können immer noch ganz anders. Hier stehe ich, ich kann ganz anders. Das ist ein Motto dieser Geistigkeit unserer Zeit, übrigens auch an vielen Stellen der Kirche. Wir tragen Gesprächsbeiträge vor. Aber Jesus bot die Wahrheit an. Verstehen Sie den Unterschied? Gewissheit. Gott wird durch Jesus so vermittelt, dass Gewissheit entsteht. Ein Ende der Zweifel. Ein Ende der Fragen. Ein Ende der tausend Hypothesen. Gewissheit. Wenn man die Christen näher untersucht, die meisten wissen es aber schon vorher, so sind sie an vielen Stellen zu hinterfragen. An vielen Stellen. Aber wenn Sie irgendeinen Christen treffen, der diesen Namen verdient, dann merken Sie, er ist ein gewisser Mensch. Und keiner kann ihm das nehmen. Ich habe Gott erkannt durch Jesus. Seine Liebe ist mir zuteil geworden. Ich habe ein Woher und ein Wohin. Ich habe einen Gott, den Gott dieser Welt, durch Jesus. Gewissheit. Es ist etwas ganz Bedeutsames, dass Christentum Gewissheit einschließt und dass Jesus uns dorthin führen möchte. Noch einmal, kein Stab über jene Leute ist zu brechen, die das noch nicht haben. Aber sollen wir denn ein Durchgangsstadium verwechseln mit Gottes bleibender Absicht? Er will uns nicht dort lassen, wo die Dinge in Frage stehen. Er will uns dahin führen, wo die Antworten sind. Er will uns nicht dort lassen, wo die Probleme uns erdrücken. Er will uns dahin bringen, wo die Lösungen sind. Er will unsere Fragezeichen verwandeln in Ausrufungszeichen. So offenbart Jesus den Vater. Das bietet er uns an. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart und ich werde es weiter tun, sagt Christus. Haben Sie gemerkt, dass er es eben auch getan hat? Ich würde gar nicht predigen, wenn ich nicht glaubte, dass er es eben auch getan hat. Allerdings, ich habe deinen Namen offenbart. Die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen und sie haben sie angenommen. Wollen wir dies tun? Amen.